Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Hippies mit Gemüsebeet wurden sie von ihren Kindern genannt. Jene experimentierfreudigen Männer und Frauen, die in den 70er Jahren die Kleinfamilie überwinden und den Kern der neuen Gesellschaft in der Großfamilie der Kommune finden wollten. 20 Jahre später sind es ihre Kinder, welche auf der Suche sind. Mit ihrem aktuellen Spielfilm »Die Vaterlosen« hat Marie Kreuzer dieser Suche eine dramatische Form gegeben. Michael Sennhauser hat sich mit der Österreicherin über ihren gefeierten Erstlingsfilm unterhalten. Zuerst aber führt er uns in die Welt dieser Vaterlosen.
Ich brauch meine vier Wände für mich.
Ein rappelvoller Volkswagenbus fährt über eine Landstraße. Die fröhliche Kinderschar singt Rio Reisers Vier Wände. Aber die Erwachsenen im Bus sehen nicht sehr fröhlich aus. Dann hält der Bus vor einem einsamen großen Haus in einem grünen Tal. 20 Jahre später fährt eines der damaligen Kinder im eigenen Auto vor. Es ist Niki, der Arzt geworden ist. Er ist gekommen, weil der Hans im Sterben liegt. Hans, der Urvater, die zentrale Figur der einstigen Hippie-Landkommune.
Erster, Herr Doktor, man musste hier fast das Stessen haben.
Es hat ein bisschen dringend geklungen.
Bist ein Deutscher geworden? Ein deutscher Fleischhacker.
Bald darauf stirbt der Hans und die anderen ehemaligen Kommunenkinder, die nach und nach eintreffen, können nur noch von einem Toten Abschied nehmen. Und dabei liegt viel unverarbeiteter Groll in der Luft. Der Freund von Kira wundert sich, dass sie ihm nie von ihren Wurzeln in diesem Haus erzählt hat.
Warum hätte ich mit dir herfahren sollen? Ich habe über 20 Jahre kein Wort von ihm gehört.
Du bist nicht geboren. Entschuldigung, aber das ist dein Vater.
Was er offensichtlich nicht an die große Glocke gehängt hat.
Vielleicht ein bisschen den Überblick verloren.
Einige der jungen Leute wollen gleich wieder abreisen, aber schließlich kann Niki sie überzeugen. Sie bleiben für die Beerdigung.
Es war sein letzter Wunsch.
Das war sein letzter Wunsch?
Wir bleiben alle.
Ach so, jetzt auf einmal bleibst.
Und in den Tagen, die folgen, wird langsam die Kommunenvergangenheit aufgedeckt. Die Kinder von damals rekonstruieren, wie es zur Auflösung der großen Lebensgemeinschaft gekommen ist.
Warum ist die Kira damals überhaupt weg?
Alle sind weg.
Ja, und warum?
Wegen dir.
Der größte Teil des Films spielt in der Gegenwart der jungen Menschen im alten Haus. Aber mit wenigen eingestreuten, leuchtenden Rückblenden beschwört Regisseurin Marie Kreuzer die Zeiten der Kommune. Den Traum der Hippies mit Gemüsebeet. Und den Tag, an dem die Kommunarden die Auflösung ihrer Gemeinschaft beschlossen. Zur Verstörung ihrer Kinder.
Ich finde, jeder soll nehmen, was ihm gehört. Ganz einfach.
Was, Niki? Die Großen, die wissen ja nicht einmal, wem welche von euch geschrocken gehört.
Ja, ich gehöre mir selber.
Ich auch.
20 Jahre später bringt Kira ihre Verbitterung auf den Punkt.
Wenn es so eine Art Führerschein für Eltern gäbe, dann hätte der Hans doch nie Kinder haben dürfen. War doch immer nur die bunte Tapete für seine Selbstverwirklichung. Kein Mensch hat sie interessiert für uns.
Das stimmt nicht. Wir machen können, was wir wollten.
Ja. Solange es antikapitalistisch, umweltfreundlich und mindestens 10 Meter von ihm entfernt war.
Marie Kreuzer, normalerweise fange ich nicht mit einer biografischen Frage an, aber bei dem Film drängt es sich eigentlich fast auf. In was für einer Familie sind Sie aufgewachsen?
Eigentlich in einer klassischen Kleinfamilie. Wurde dann eine Patchwork-Familie, aber nicht annähernd so groß oder so kompliziert wie in meinem Film.
Was hat Sie denn interessiert an dieser Art von Wahlverwandtschaften?
Ja, ganz vieles. Also ich habe schon in meinen Kurzfilmen mich immer viel mit Familie beschäftigt und vor allem mit Geschwisterbeziehungen, weil mich die einfach faszinieren, weil sie halt so fürs Leben sind und man sie nicht auflösen kann. Es war einfach so, dass ich Dokus gesehen habe über Kommunen, die mich sehr fasziniert haben und die Kinder waren aber nie Thema der Filme und ich wollte halt irgendwie mehr über die Kinder erfahren und dann auch erzählen.
So ein Satz wie, ich muss mit euch ja nicht höflich sein, ihr gehört doch zur Familie, da hängt ziemlich viel dran, oder? An Geschwisterverhältnis. Mir ist das auch immer wieder so gegangen, dieses Gefühl, mit der Familie kann man rauer umspringen als mit allen anderen Menschen, weil ein gemeinsamer Boden da ist.
Ja, das ist sicher so. Also ich meine, es stimmt ja leider nicht immer, weil es gibt dann auch oft mehr Konflikte, deswegen mitunter. Aber es ist sicher so gemeint, ja. Also das ist ja auch der Vito, der das sagt, eine Figur, der ja das immer sehr beschwört, ja, dieses Gemeinsame und dass man eben zusammengehört.
Die urbane Kapitalismusgesellschaft frisst uns auf. Kannst du dir da einen Bernhard vorstellen?
Bernhard hat nichts mit der Mailadresse zu tun, Koffer.
Nein, aber mit dem Lebensstil. Du bist ja viel entspannter, seit du da bist.
Ja, vielen Dank.
Sehr brüderlich.
Ja, bitte. Du musst doch nicht höflich zu euch sein, ihr seid meine Familie.
So wie der Film konstruiert ist, eröffnet sich das meiste ja erst im Verlauf der Handlung. Man erschließt Schritt für Schritt, wie diese Familie zusammengestellt ist, wie sie entstanden ist und wie viel davon auch Fiktion ist. Aber ich gehe mal davon aus, Sie sind von der Urkonstruktion ausgegangen und haben das zerlegt, also sozusagen rückwärts.
Ja, wobei das klingt jetzt viel, wie soll ich sagen, ordentlicher, als es war beim Schreiben. Also es ist irgendwie vieles auch, also es hat einfach lang gedauert und vieles auch passiert oder vieles habe ich einfach ausprobiert. Und dann ist es aber auch so, dass es mehr Exposition mal gegeben hat. Im Drehbuch ist am Anfang mehr erklärt worden in vielen Fassungen und das ist eigentlich immer weniger und weniger geworden. Und im Schneideraum hatte ich dann noch mal mehr das Gefühl, man braucht vieles davon nicht und man soll sich da halt konzentrieren und das selbst irgendwie sich zusammenbauen.
Das Selbstzusammenbauen funktioniert eigentlich erstaunlich gut, auch wenn man gar nichts weiß. Die meisten Leute sind es ja nicht mehr gewohnt, so auf die Folter gespannt zu werden, in Anführungszeichen. Meistens werden Hinweise verteilt, ziemlich großzügig im Kino. Meistens werden die Dinge auch wörtlich erklärt. Haben Sie im Schneideraum ausprobieren müssen, wie kryptisch Sie sein dürfen am Anfang?
Ja, auf jeden Fall. Und das war auch der Anfang war eigentlich der schwierigste Teil und hat auch irgendwie am meisten Fassungen gebraucht im Schneideraum. Ja, wie viel können wir uns irgendwie sparen und wie kann man einsteigen? Also da gab es auch wirklich ganz verschiedene Versionen und das muss man dann schon auch immer wieder mit Leuten anschauen, um irgendwie und auch mit Leuten, die das Buch gar nicht kennen, um irgendwie rauszufinden, was versteht man oder was braucht man oder wie wenig ist möglich, ohne dass man nur verwirrt und verstört und verärgert ist.
Sie gehören zu einer neuen Generation Filmemacherin. Sie sind ausgebildet, Sie haben die Filmschule gemacht. Sie gehören zu den jungen Leuten, für die das Teamwork auch selbstverständlich scheint, wenn ich mir Ihre Arbeit ansehe. Und zu den Leuten, bei denen es ganz klar ist, dass man Hilfe holt, wo man Hilfe holen kann, wenn man sie braucht.
Ja, also ich habe da nie so drüber nachgedacht, aber es ist einfach, ein Film kann man nicht alleine machen und es ist dann eigentlich auch so fast ein bisschen traurig, wenn man dann nachher so alleine damit dasteht, weil in dem ganzen Prozess ist man ja, also im Schreiben ist man relativ alleine, wobei ich hatte da zwei Dramaturgen, ohne die es auch irgendwie nicht gegangen wäre und dann in der Herstellung ist man ja nie alleine, da ist es so ein großes Team und da kommt so viel an Ideen und Inspiration von allen Seiten, dass es dann eher komisch ist, wenn man am Ende mit dem fertigen Film dasteht und dann heißt ein Film von und dann bin es nur ich. Also das ist eher fast ein bisschen befremdlich für mich.
Fangen wir doch gleich am Anfang an. Sie haben gesagt, Sie hatten zwei Dramaturgen. Können Sie kurz skizzieren, wie der Weg aussah von der ursprünglichen Idee über Drehbuchentwurf? Dann haben Sie ein Stipendium bekommen für Drehbuchentwicklung. Irgendwann sind Dramaturgen dazugestoßen. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind die einzelnen Schritte da?
Also das Stipendium war relativ früh, da gab es nur eine Idee. Dann habe ich das Stipendium bekommen, dann habe ich mal eine Drehbuchfassung geschrieben, alleine. Und die war sehr, da gab es schon ein paar Szenen, die man jetzt auch im Film sieht, aber die war sehr atmosphärisch, da gab es noch wenig so eine klare Handlung eigentlich. Es war eher so Figurenerarbeitung und Erarbeitung der Atmosphäre in diesem Haus, so würde ich sagen. Und dann bin ich fast ein bisschen zufällig an diese zwei Dramaturgen geraten, durch eine gemeinsame Bekannte, die auch Dramaturgin ist und die ich einfach um Hilfe gefragt habe, was soll ich jetzt machen mit dem Buch, ist das irgendwie was wert oder nicht? Und ja, dann war das immer so, dass ich sozusagen geschrieben habe und dann haben wir das wieder gelesen, dann haben wir uns getroffen und meistens viele Stunden geredet Und dann gab es eine sehr lange Phase, wo es wirklich nur um Struktur ging, weil mein Problem war immer die Struktur und nicht die Figuren oder die Stimmung. Das waren immer eher so Stärken von mir, aber das irgendwie zu bauen als Geschichte, die funktioniert, der man auch folgen kann und will, war sehr aufwendig bei so vielen Figuren und mit den zwei Zeitebenen. Und ich habe mich immer gewehrt, über Jahre da eine Figur in den Vordergrund treten zu lassen. Also ich wollte immer, dass es ein Ensemblefilm ist und bleibt. Und das war eigentlich am schwierigsten, also das so zu schaffen, dass die Figuren auch alle interessant sind und dass man sich als Zuschauer vielleicht so ein bisschen wen aussuchen kann, den man am interessantesten findet, aber dass ich das nicht vorgebe als Erzählerin sozusagen. Ja, und es war irgendwie lang. Also es war über 3 Jahre und ist auch durch viele Tiefen gegangen. Also ich habe oft gedacht, das schaffe ich nie.
Können Sie sich an spezifisches Problem erinnern, wo Sie einfach stecken geblieben sind, wo Sie Hilfe brauchten, um die nächste Hürde zu nehmen?
Ja, es war immer wieder im Drehbuch immer noch eher das Ende. Also wie kommt man raus aus der Geschichte oder wie löst man die auf? Oder auch immer wieder so Momente, wo wir irgendwie gesagt haben, jetzt sind wir schon so weit, aber ist es jetzt schon fertig? Es ist sehr schwer einfach zu beurteilen, wann ist ein Drehbuch fertig, finde ich. Und gleichzeitig wollte ich nicht, dass es so viele Leute lesen, weil ich auch immer ein bisschen skeptisch bin, mit so vielen Leuten über was zu reden, wo es halt kein objektives Richtig und Falsch gibt. Ja, und dann relativ spät gab es noch so eine Phase, wo wir so ein paar Kollegen, Kolleginnen, also Autoren oder Dramaturgen haben lesen lassen. Ja, es war für mich einfach eher eine harte Zeit, das Schreiben. Wie hart ist der eigentlich an dem Projekt?
Ich habe den Film gestern Abend noch einmal angesehen und war verblüfft, weil mir plötzlich eine Parallele aufgegangen ist. Die Art, wie er jetzt konstruiert ist, wie er erzählt, aus einer Gegenwart heraus mit Rückblenden, das Ganze ist verschachtelt und läuft über die einzelnen Figuren. Die einzelnen Figuren kommentieren die Gegenwart, sie kommentieren aber auch die Vergangenheit. Sie werfen sich gegenseitig Teile der Vergangenheit zu. Also Schritt für Schritt führen sie sich gegenseitig in ein Bild einer Familie ein, das dann auch bei mir als Zuschauer entsteht. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, das kenne ich doch von irgendwo, diese Art zu erzählen. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist CSI Miami. Also diese amerikanischen Serien, die jedes Mal einen Fall aufdecken, aber eigentlich mit genau dieser Konstruktion.
Ja, nein, also CSI Miami habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Aber was ich total vergessen habe, mir jetzt wieder eingefallen ist, dass ich eine Weile, so vor 2 Jahren oder so, relativ viel Lost geschaut habe, diese Serie, die auch mit Rückblenden arbeitet. Und dann, was ich besonders super fand, mit Vorblenden auch. Und das ist schon, ich meine, das ist inhaltlich natürlich ganz was anderes, aber so ein bisschen eine Parallele, weil jede Folge aus der Perspektive einer anderen Figur erzählt ist und die hat dann Rückblenden und die Rückblenden kehren aber oft wieder. Also man sieht dann in einer anderen Folge eine Rückblende wieder aus einer anderen Perspektive und erfährt dann dadurch erst, dass es da eine Verbindung gibt zum Beispiel. Das ist halt mehr krimiartig erzählt, aber das hat mich sicher inspiriert. Ja. Also gerade auch in diesem Fragmentarischen, was die Rückblenden oft haben.
Mich fasziniert das eben besonders, weil ich das Gefühl habe, was Sie eben gesagt haben, das ist ein Ensemblefilm, er wird aber nicht nur von den Schauspielerinnen und Schauspielern getragen. Es ist ein Ensemblefilm vor und hinter der Kamera. Es ist Teamwork überall. Das Drehbuch setzt auf Teamwork. Die einzelnen Figuren tragen einen Teil der Geschichte. Die Geschichte wird über die Figuren weiterentwickelt. Und so wie Sie arbeiten mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, funktioniert das eigentlich genau gleich. Also das Patchwork und dieses selbstverständliche Zusammenarbeiten, das mag für Sie selbstverständlich sein, aber für uns, die wir mit dem Cinema Coppa in der Schweiz aufgewachsen sind, unter anderem mit dem klassischen Autorenkino, wie es auch aus Frankreich kam, ist das schon eine neue Haltung. Also man merkt das immer wieder, wenn man mit jüngeren Filmemachern redet. Sie haben zum Beispiel auch am Drehbuch von Das Fräulein von Andreas Stacker mitgearbeitet. Andreas Stacker wiederum hat an anderen Projekten mitgearbeitet. Mir scheint schon, das ist eine zentraleuropäische Zusammenarbeit, die vor 15 Jahren noch fast undenkbar gewesen wäre.
Ja, das fällt mir schwer zu beurteilen. Also ich kenne es halt schon so von der Filmakademie und ich kenne natürlich auch andere, also Kollegen, Kolleginnen, die das viel weniger in Anspruch nehmen, mit anderen zu arbeiten, also auch schon in der Drehbuchphase. Ich habe eigentlich immer, und egal in welcher Phase das war und um wen es da ging, mich gefreut, wenn jemand dazugekommen ist, von dem ich was halte. Und es ist schon so, dass irgendwie ich das Gefühl habe, niemand ist so ganz zufällig zu dem Film gekommen, sondern alle habe ich mir ausgesucht und mit allen hat es irgendwie gestimmt. Und das ist was fürs Casting gilt, aber auch für die Teamfindung, dass ich einfach finde, man muss gespannt sein darauf, was diese Person mitbringt. Also man kann sie, ich sehe sie nicht nur als jemand, der etwas ausführen wird, sondern ich bin dann gespannt, was auch noch kommt dadurch.
Die einzelnen Figuren, die haben ja alle eine Funktion, die erschließt sich im Nachhinein. Und eine der Schlüsselfunktionen hat natürlich der Hans, sozusagen der Stammvater oder der Urvater, gespielt von Johannes Krisch, das ist ein Burgschauspieler. Wie schlägt man so einen Pflock ein? Wie konstruiert man das? Und vor allem, wie reduziert man ihn dann wieder? Denn er ist ja ausgesprochen zurückgenommen als Figur. Er bleibt ja eigentlich im Hintergrund und bleibt fast schon ein Mythos für die ganze restliche Familie.
Ja, das war auch immer Plan. Also, dass er schon tot ist, wenn die dort irgendwie ankommen und auch in den Rückblenden eigentlich immer aus einer gewissen Distanz nur gesehen wird, so wie die Kinder ihn halt erlebt haben. Es hat sich dann noch einmal ein bisschen reduziert im Schnitt. Also es gab noch mehr Rückblenden, die wir nicht verwendet haben, weil ich immer mehr entdeckt habe, dass ich diese Rückblendenebene sehr fragmentarisch und irgendwie subjektiv halt auch halten will, wie Erinnerung für mich funktioniert. Und das ist zum Teil schade gewesen, weil das sehr schöne Szenen waren. Aber das Ziel war immer, dass das, also schon im Drehbuch, dass das eine Figur ist, die das so überstrahlt, auch wenn man sie nicht so oft sieht. Also eine Figur, die so eine starke Ausstrahlung hat, dass das genügt, die ein paar Mal zu sehen. Und mit dem Johannes Krisch war sehr schnell klar, dass das funktioniert und dass das sehr gut funktioniert und dass es sozusagen noch weniger notwendig ist, um das funktionieren zu lassen. Aber es war wirklich Idee eigentlich von Anfang an. Und so ein Charisma oder so eine Ausstrahlung, die stark genug ist, kann man halt auch nur bis zu einem gewissen Grad schreiben. Die muss man dann darstellen.
Und wie sagt man einem Schauspieler, er müsse jetzt Charisma darstellen?
Das kann man natürlich nicht sagen. Ich hab irgendwie schon ein paar Mal, wenn ich so Drehbuchüberarbeitungen auch für andere gemacht habe oder so, ging es immer mal wieder um sehr charismatische Figuren und da habe ich viel drüber nachgedacht, wodurch definiert sich Charisma. Und ich finde, es ist oft so eine Widersprüchlichkeit und so eine Uneinschätzbarkeit eines Menschen, die ihn spannend macht. Ja. Und das heißt, was den Hans betroffen hat, hatte der Johannes ein sehr klares Bild, glaube ich, von der Figur und auch ein sehr subjektives. Also er hat, für ihn war der Hans nie ein schlechter oder böser oder wie auch immer Mensch, wie man ihn jetzt vielleicht sehen kann, sondern, und das finde ich auch ganz wichtig, dass ein Schauspieler, egal was das für eine Figur ist im Film, die ernst nimmt und die mag und sich der Figur annimmt. Und dann ging es oft darum, was eigentlich Widersprüchliches zu spielen. Und das ist natürlich auch keine Regieanweisung, aber sozusagen zu überlegen, was ist der Text, aber was macht er eigentlich? Ja, und das ist halt oft was nicht der Text ist. Und das war sehr spannend in der Arbeit, immer so was Widersprüchliches zu finden, was so eine Spannung, was sowas öffnet, wo man gern in den hineinschauen will, aber irgendwie nicht kann.
Es gibt ja auch Bilder im Film, die sind fast schon Standbilder. Das heißt, wahrscheinlich kommen sie mir so vor, weil man sie dann auch als Fotografien sieht oder sogar als Plakat. Und eines dieser Bilder ist der Hans als Indianerhäuptling mit einem riesigen Kopfputz. Das ist schon etwas gewagt. Das ist ja fast schon wörtlich seine Rolle.
Ja, aber es war immer relativ, also die Indianergeschichte war irgendwie so, immer so, hat so ein bisschen mitgespielt und gar nicht so sehr bei ihm. Also ich habe ein altes Foto gehabt von meiner Schwester mit ihren Freunden im Garten, wo meine Schwester so einen Indianerschmuck trägt. Und dann haben die Kamerafrau und ich mal auf der Motivsuche ein Mädchen gesehen, das mit dem Fahrrad gefahren ist auf der Straße, ganz normal gekleidet, aber als wäre es völlig normal, hatte sie einen Indianerschmuck am Kopf. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir es dann im Film ein paar Mal verwendet haben, also auch bei den Kindern. Und es gab sogar einen Dialog, wo es darum geht, dass sie Indianer gespielt haben, der jetzt nicht mehr im Film ist. Und irgendwann kam dann die Idee, dass er das eigentlich auch, dass er sozusagen mit den Kindern Indianer gespielt hat und deswegen diesen Kopfschmuck auf hat. Also es war gar nicht so viel, wir haben es einfach ausprobiert und als er da stand, war das einfach irgendwie klar, dass es ein super Bild ist. Und es ist mir dann egal, ob es zu viel oder zu wenig ist. Wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt richtig, dann mache ich es einfach so. Und so war es mit diesem mit diesem schon sehr pompösen Schmuck, ja.
Was war das Konzept für die Kamera mit Ihrer Kamerafrau? Wie sind Sie vorgegangen?
Also wir haben schon 2 Kurzfilme zusammen gemacht und arbeiten sehr eng zusammen. Und wir haben einen ähnlichen Geschmack, ganz einfach, was Filme und auch Fotografie betrifft. Wir haben uns viel angeschaut vorher, viel Filme. Ich habe ihr viele Fotos gezeigt von einem Fotografen, der mich sehr inspiriert hat in der Drehbucharbeit. Und dann haben wir eine sehr genaue Auflösung gemacht. Also wir waren schon ein paar Wochen vor dem Dreh in diesem Haus und haben das sozusagen alles irgendwie dort so durchgestellt und hatten eigentlich ein sehr genaues Storyboard. Und dann beim Dreh ändert sich dann natürlich auch wieder einiges durch die Choreografie, die man dann mit den Schauspielern erarbeitet oder weil irgendwas nicht so geht oder so. Und dann sind wir, ja, ich kann es gar nicht so genau sagen, weil ich so, also einerseits, ich bin da schon sehr genau dabei und wir sind schon beides sehr genau, also ich weiß ganz genau, welche Objektive ich verwenden will zum Beispiel und so. Also da ist schon viel bei mir auch so an Entscheidungen. Und gleichzeitig haben wir auch so eine manchmal relativ wortlose Verständigung und ist es oft was sehr intuitiv passiert. Und ich weiß schon, dass es so manchmal Zweifel gab, jetzt nicht von uns, aber vielleicht von den anderen am Set, die so unmittelbar dabei waren, ob das irgendwie alles zu nah ist und ob man das so erzählen kann in diesen Bildern. Und ich denke aber über sowas nie nach. Also es ist wirklich eher intuitiv, wie wir arbeiten, als jetzt so, dass wir versuchen, was komplett zu machen.
Ich versuche mal für die Hörerinnen und Hörer den Schwierigkeiten nachzugehen, die auf einen zukommen können mit solchen Szenen. Der Film funktioniert ja im Prinzip in der Gegenwart wie ein Reigen. Der Funke springt von einer Figur zur anderen. Meistens sind es 2 Figuren, die sich über irgendetwas unterhalten und dann geht der Handlungsfaden weiter von der 2. Figur zu einer 3. Und das muss so inszeniert sein, dass sich die zwanglos begegnen, in oder um das Haus herum. Die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen miteinander reden und damit man Dialoge drehen kann, muss man das ja meistens mehrfach machen, damit man sie auch schneiden kann. Das heißt, die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen ihre ganzen Dialogpassagen 3, 4, 5 Mal wiederholen, damit man verschiedene Kameraeinstellungen hinkriegt. Nun haben Sie gesagt, Sie haben mit einem detaillierten Storyboard gearbeitet, also eine Art Comic, das schon aufzeichnet, wie diese Abfolge läuft. Gleichzeitig haben Sie aber auch gesagt, dass Sie im Schneideraum noch etliches verändert hatten. Das heißt, Sie brauchten auch viel mehr Material in den einzelnen Szenen. Wie aufwendig muss man sich das vorstellen? Wie dreht man da auf Sicherheit in einer Szene?
Schwer zu sagen. Es ist auch sehr unterschiedlich. Also es gab Szenen, die haben wir nur in einer Einstellung gedreht. Und dann gibt es Szenen, so wie diese Gruppenszenen, wo wirklich 8 Leute oder einmal 25 Leute zusammen am Tisch sitzen, wo man natürlich sehr viel Material braucht, um die schneiden zu können. Die haben wir immer mit 2 Kameras gedreht, um das so ein bisschen zu reduzieren, die Notwendigkeit, das ständig zu wiederholen. Also trotzdem dreht man natürlich solche Szenen dann ein Abendessen, ein Frühstück den ganzen Tag oder die ganze Nacht. Das ist schon relativ, sowas ist relativ aufwendig von der Logistik, weil man auch vorher genau überlegen muss, wer sitzt wo, wie versteht man, wer wo sitzt an dem Tisch im Film. Wenn der dorthin schaut, wie verstehe ich, dass der zu der schaut und so. Also da gibt's halt viel, was man sich irgendwie vorher überlegen muss und was aber trotzdem erst so wirklich im Schneideraum dann entsteht. Das heißt aber eben, dass man viel Material braucht, das auf jeden Fall. Und ich habe eigentlich versucht, die Szenen immer relativ durchzudrehen, also nicht nur so einzelne Sätze, die man dann im Schnitt ja oft braucht, sondern eigentlich immer die ganze Szene, damit die Schauspieler auch wirklich eine ganze Szene spielen und nicht nur versuchen, einen Satz richtig zu wiederholen. Und dafür, weil ich hatte ja, wir haben auf Film gedreht, was teuer ist, und ich konnte natürlich nicht endlos viele Szenen drehen. Also mir war immer wichtiger, die durchzudrehen und zu schauen, was passiert wirklich in so ein paar Minuten an Details und an auch Veränderungen, als jetzt einen Take irgendwie 25 Mal. Also das war immer so 3, 4 Mal ungefähr. Ja. Und was, glaube ich, für Schauspieler auch noch okay ist, weil irgendwann wird es ja dann wirklich anstrengend. Aber es ist schon, also Film ist einfach total aufwendig. Und auch wenn Leute kommen an Set, die das noch nie gesehen haben, sagen die immer, das ist ja total verrückt. Ich meine, da geht es um einen kurzen Streit und man macht es den ganzen Tag und es kommt und dazwischen wird 1000 Mal umgebaut fürs Licht und so. Also es ist schon so wirklich so Millimeterarbeit irgendwie.
Aber das lohnt sich ja auch, wenn der Film dann tatsächlich diese Millimeterarbeit auch ausstrahlt. Und das ist im Fall von Die Vaterlosen ganz eindeutig so. Ich glaube, man spürt bei jeder einzelnen Einstellung, dass da ganz viel dahinter steckt und dass das alles miteinander verbunden ist. Für mich ist der Film allerdings noch mit einem anderen Film verbunden, den ich in Österreich vor einem Jahr gesehen habe. Ein Dokumentarfilm, heißt Die Kinder vom Friedrichshof. Es ging da um die Kinder aus der Otto-Mühl-Kommune. Die Dokumentarfilmerin hat ein paar dieser Kinder befragt. Die Otto-Mühl-Kommune war so eine Kommune, wie Sie sie eigentlich in den Vaterlosen schildern, die auseinandergebrochen ist, aus anderen Gründen. Wie sind Sie damit umgegangen, dass diese Geschichte dann auch plötzlich noch im Raum stand und das noch lange bevor Ihr Film fertig war?
Naja, ich habe natürlich viel über die Mühl-Kommune gelesen und gesehen, weil man ja daran auch nicht vorbeikommt, in Österreich sowieso nicht und dann nochmal mehr, wenn man zu so einem Thema recherchiert. Aber ich wollte mich schon davon distanzieren, insofern als die Kommune in meinem Film kleiner ist, viel chaotischer ist, also aus meiner Sicht viel mehr dem ursprünglichen Ideal einer Kommune entspricht. Die Mühl-Kommune ist ja mit der Zeit immer strenger organisiert worden, war riesengroß. Die Kommunaden waren irgendwie durchnummeriert, je nachdem, wo sie in der Hierarchie stehen. Also das hatte ja schon eher so sektenartige Züge und das wollte ich irgendwie auf keinen Fall. Und ich wollte auch natürlich nicht über die Mühl-Kommune erzählen. Natürlich gibt es die Assoziation immer, vor allem beim österreichischen Film. Aber ich habe dann eben letztes Jahr auch diesen Dokumentarfilm gesehen und da war mein Drehbuch schon fertig und es war ganz interessant, weil sich natürlich trotzdem einiges bestätigt hat, obwohl es eine andere Form war und eine viel größere Kommune. Also diese Auseinandersetzung mit, wie haben die Eltern gelebt und findet man das jetzt gut oder nicht? Also kritisiert man es scharf oder verteidigt man es, wie es ja auch in meinem Film immer wieder vorkommt, das war sehr interessant. Und ich habe mir den Film dann mit meinen Schauspielern noch angeschaut, mit den vier Hauptfiguren in der Vorbereitungszeit. Und das war super, wir haben da sehr hitzig diskutiert und ich glaube, für die Schauspieler war es sehr gut, weil die hatten natürlich nicht diese lange, lange Vorrecherche, die ich hatte.
Die Kommune, die Sie schildern in den Vaterlosen, das ist ja so, wie Sie sich selber bezeichnen, Hippies mit Gemüsegarten. Die Mühl-Kommune, das war schon mehr ein Sozialexperiment, das ziemlich schief gelaufen ist. Ich war dann aber trotzdem verblüfft, dass zum Beispiel die Figur der Kira sehr, sehr nah ist bei der Hauptprotagonistin des Films über die Otto-Mühl-Kommune, also direkt aus dem Leben und sie gleicht ihr sogar physisch, ja, in meiner Erinnerung.
Ja, das hat mich auch total geschreckt, weil mein Buch war fertig, mein Cast war fertig. Das war ja 2 Monate vor dem Dreh, dass ich diesen Film gesehen habe. Und das war auch bei mir so und auch ein bisschen bei den Männern gab es ja auch so Parallelen. Also das war, deswegen hatte ich sofort das Gefühl, ich muss das mit meinen Schauspielern noch anschauen, ja, weil ihnen das helfen wird. Ja, also ich glaube, dass, ich meine, gewisse Erfahrungen, die man als Kind macht, in Familien mit Eltern, mit Geschwistern, sind sowieso universell und in Kommunen dann wahrscheinlich auch. Ne? Also auch wenn das eben zum Teil andere Probleme waren die Verletzungen oder die Sehnsüchte zum Teil sehr ähnlich. Ja.
Ich denke, das ist es auch, was die Vaterlosen für alle faszinierend macht, dass eigentlich, obwohl die Kommune als Lebensform exotisch scheint auf den ersten Blick, die einzelnen Situationen, wie sie diese Geschwister, Halbgeschwister, Nichtgeschwister erlebt haben und wie sie sie in ihren Erinnerungen zurechtlegen, die kennen wir alle. Das haben wir alle in der einen oder anderen Form erlebt.
Ja, das war auch das Ziel in der Drehbuchentwicklung, dass es eben nicht ein Film einfach wird darüber, wie kurios Kommunen waren, sondern schon über Familie. Und es ist halt eine größere und eine chaotischere Form. Aber es ist ein Film über Familie und über Geschwisterbeziehungen und Eltern-Kind-Beziehungen auf jeden Fall, ja.
Die Österreicherin Marie Kreuzer im Gespräch mit Michael Sennhauser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.